Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst erleben dürfen. Schön, dass Gott so viel Gutes uns zu sagen hat. Dass er nicht irgendwie da im Himmel steht und nur den Finger bewegt und sagt, ja, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Sondern, dass er Ermutigendes und Gutes zu sagen hat. Und wir haben auch so viel Gutes heute schon erlebt und ich bin so dankbar. Ich habe gehört, gestern waren viele junge Leute, aber auch aus der älteren Generation bei dem Frauenabend zusammen und haben großartige Zeit erlebt. Heute haben wir gesehen, dass Jugendliche zusammen, also hier uns dienen. Und ich bin einfach so dankbar, dass wir eine Gemeinde sind von vielen Generationen, wo jeder gebraucht wird und wo der Geist Gottes durch alle Generationen wirkt und nicht nur durch eine Generation. Ist das nicht gut? Ich bin einfach Jesus dankbar dafür und wenn du heute zum ersten Mal da bist, wünschen wir auch, dass der Geist Gottes dich heute erreicht, dass das Wort Gottes dich bewegt, dir etwas Gutes tut. Schön, dass du aus dem Internet zuschaust. Wir haben Menschen, die von überall aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum zuschauen und wir wünschen euch heute, dass ihr Jesus begegnet. Wir haben eine Serie begonnen oder sind mittendrin, die darum geht, dass Gemeinde ohne Limit ist. Gemeinde ist ein Ort ohne Limit, ohne Begrenzung, ohne die Begrenzung, die wir Menschen haben und die wir Menschen sind, weil Gott Dinge erweitern kann und möglich machen kann, die wir nicht können. Und wir haben schon so viele, viele wunderbare Predigten darüber gehört. Und wenn du da nochmal reinhören willst, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Du kannst das über Spotify tun, über irgendeinen Podcast-Dienst, über unsere Webseite livekirche.tv und über so viele Möglichkeiten kannst du die Predigten hören, abonnieren, live miterleben als Video oder als Audio. Wozu ist Gemeinde da, war eine unserer Predigten, die wir hatten. Ulrich hat darüber gesprochen, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo Berufungen freigesetzt werden, wo wir von der Zuschauertribüne mitten ins Geschehen kommen, wo es nicht nur darum geht, dass wir Zuschauer sind, sondern Teilhaber. Martin Scharnowski hat so toll darüber gesprochen, über die Gemeinde nach Gottes Bauplan. Die fünf Bilder, die Gott gegeben hat für Gemeinde, hat er beleuchtet und auch gesagt, ja, wir sind ein Körper. Gemeinde ist wie ein Körper und jedes Körperteil hat einen Platz und ist kein Zuschauer, sondern ist Teilhaber. Wir haben etwas über Gebet gehört und wir sind eine Gemeinde, die beten will, eine Gemeinde, die sich auf den Weg macht, um Gott zu suchen. Und heute werden wir über Vergebung sprechen. Vergebung befreit. Vergebung ist das, was uns freisetzt. Gemeinde, ein Ort ohne Limit. Gemeinde, ein Ort auch der grenzenlosen Vergebung. Wenn alle lieb und nett sind, wenn unsere Erwartungen erfüllt werden, dann ist es eigentlich recht einfach, lieb und nett zu Menschen zu sein. Also wenn sie lieb zu mir sind, dann ist es nicht so eine Mega-Anstrengung, auch nett und lieb zu ihnen zu sein. Bevor wir zusammen unsere Ehe gestartet haben, natürlich so meine Erwartungen an meine Frau. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du so eine Beziehung beginnst. Wenn jemand in dein Leben kommt, dann ist natürlich die große Hoffnung, jetzt wird alles besser. Der andere, der kann einfach so viele Dinge geben, die ich vielleicht nicht habe oder die ich mir wünsche. Und dann kommen natürlich die Vorstellungen, ganz besonders natürlich, wenn du ein Mann bist, an deine Frau. Sie liebt mich natürlich immer so, wie ich bin. Sie ist immer nett, auch wenn ich schlechte Laune habe. Sie kocht das Essen, sie wäscht die Wäsche, sie sitzt zu Hause und wartet darauf, dass ich zurückkomme. Okay, ihr merkt schon, das ist nicht so ganz ernst gemeint. Aber so ein bisschen von allem steckt schon in uns drin, dass der andere eine Lücke ausfüllen kann, die mir fehlt. Ist das nicht bei uns allen so, dass wir vielfach abhängig werden oder unser Glück abhängig ist davon, dass der andere so funktioniert, dass der andere so reagiert, wie ich es erwarte. Und wenn Menschen anders reagieren, dann beeinträchtigen sie unser Glück, unser Wohlbefinden, unser ganzes Umfeld. Und mein Glück wird abhängig von Mitmenschen. Ich weiß nicht, wer von euch auf Ordnung achtet. Also ich persönlich mag nicht so gerne Krümel. Weißt du, wenn so Krümel rumliegen auf dem Tisch und so, da wirst du sehen, da werde ich immer die zur Seite wischen. Und wenn du dann so in einer Ehe bist und der andere sieht das etwas anders und du hast vielleicht oft genug gesagt, Mensch, mach doch mal das weg, mach mal dieses, mach mal jenes, dann macht der andere das auch irgendwann. Und Christine war so neben mir und hat auch die Krümel weggewischt, aber sie hat sie nicht weggewischt, sie hat sie einfach nur hin und her gewischt. Sie wusste nämlich ganz genau, jetzt wird gleich was passieren. Gleich passiert was. Und natürlich, der Knopf war gedrückt und ich so, hast du ja gar nicht weggemacht. Dafür habe ich als Ausgleich ihre Wäscheklammern, die sie so schön sortiert hat, dann beim nächsten Mal durcheinander gebracht. Aber es geht ja nicht um diese lustigen und diese einfachen Dinge. Wenn es nur das wäre, das wäre ja alles noch harmlos. Genauso ist es aber auch mit den anderen Dingen. Und dann kommen echte Verletzungen. Das mit dem Krümeln ist ja gar kein Problem. Aber jeder von uns weiß genau, welchen Knopf ich drücken muss, damit der andere genau die Abreibung bekommt, die er braucht. Der andere sagt Dinge, bewusst oder unbewusst, die schrecklich sind. Und wenn du dann nichts tust in einer Beziehung, dann ist das wie Sand, was ins Getriebe kommt. Und auf einmal werden die Räder langsamer laufen, dann knirscht es und irgendwann bleiben die Räder stehen. Und wenn dann noch genügend Druck auf das ganze System kommt, dann kann das ganze Getriebe unserer Beziehung auseinanderfliegen und dann kommt es zur Trennung. Dann kommt es dazu, dass Beziehungen so gestört sind, dass beide keine Chance mehr sehen oder einer von beiden keine Chance mehr sieht, etwas zu tun. Und es gibt kaum etwas, was uns so sehr an unsere Grenzen und an unser Limit führt, als Menschen, die uns wehtun, Menschen, die uns auf die Füße treten, Menschen, die uns unser Limit deutlich machen, indem sie uns ungerecht behandeln, indem sie uns missbrauchen, indem sie uns betrügen, bestehlen, verletzen oder was auch immer. Und das führt bei jedem Menschen zu einer ganz bestimmten natürlichen Reaktion. Eine Abwehrreaktion, eine vielleicht Angriffsposition, wo du etwas zurückgeben möchtest. Und am Ende sagst du, das, was der andere mir angetan hat, das kann ich nicht vergeben. Das ist zu schlimm, das ist zu viel. Da hat sich so viel aufgehäuft. Und dabei ist Vergebung das einzige Mittel, was jede Beziehung aufrechterhält, was ein Klebstoff ist für unsere Beziehungen und für unser Miteinander. Wir haben heute ein Kind gesegnet. Und der Segen in dieser Familie hängt maßgeblich davon ab, dass alle Beteiligten sich immer wieder Vergebung aussprechen. Vergebung ist so das Schmiermittel, das spült auch den Sand raus aus dem Getriebe. Immer wieder, wenn da so Dinge sind, es klebt die Dinge wieder zusammen, kann Beziehungen wieder herstellen. Vergebung ist der Klebstoff jeder Ehe, jeder Familie, jeder Beziehung auch, guten Beziehung am Arbeitsplatz und auch in jeder Gemeinde, in jeder Kirche. Vergebung ist das, was so im Alltag, in dem ganzen Betrieb, den wir haben, dem Miteinander, wo gehobelt wird, wo Späne fallen, wo Fehler gemacht werden, dafür sorgt, dass die Dinge wiederhergestellt werden. Und Jesus wusste, dass uns das schwerfällt. Ich spreche ja jetzt nicht über ein Thema, was so einfach ist und wo ihr jetzt alle da nickt und sagt, na klar, ist easy, ich gehe jetzt nach Hause und dann mache ich das. Und deswegen spricht die Bibel ganz oft davon, vergebt einander, wenn der andere euch Unrecht getan hat. Es geht nicht darum, das Unrecht wegzuwischen, sondern das Unrecht zu vergeben. Und es gibt eine ganz krasse Begebenheit in der Bibel, wo Jesus darüber spricht. Und ich möchte die an den Anfang unserer Predigt stellen und lesen aus dem Matthäusevangelium im 18. Kapitel ab Vers 21. Überschrieben wird das mit der unbarmherzige Schuldner. Und dann kam Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, antwortete Jesus, 70-mal 7-mal. Deshalb kann man auch das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hat, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Und der Betrag wird ja auch genannt, nämlich 1000 Talente. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, damit er seine Schuld begleichen konnte. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde doch alles bezahlen. Und da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe, nämlich 100 Denare, schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis er die ganze Schuld bezahlt hätte. Und als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine ganze Schuld erlassen hatte. Und er sagte zu ihm: Du herzloser Diener, ich habe dir große Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Und der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt hätte. Puh. Also ganz ehrlich, ich habe ja diese Bibelstelle immer wieder gelesen. Das war nicht meine Lieblingsbibelstelle. Das ist wirklich nicht meine Lieblingsbibelstelle. Das ist keine schöne Begebenheit, die ich hier lese. Die Frage ist doch die, die herauskommt. Jesus sagt es ja seinen Jüngern: Du sollst 7-mal 70-mal vergeben. Weiß Jesus eigentlich nicht, was in uns vorgeht? Also man könnte ja meinen, Jesus sitzt da so auf seinem Berg, er schaut so auf alle runter, ne, und spricht so, betet so mit seinem Vater und dann lässt er mal eben so eine Geschichte los und sagt: Ja, ihr sollt immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder vergeben. Weiß Jesus denn nicht, wie es bei mir aussieht? Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst: Ja, der da vorne, ne, der kann ja jetzt darüber predigen, der weiß auch nicht, was in meinem Leben alles geschehen ist. Und du hast total recht. Ich weiß nicht, was in deinem Leben geschehen ist. Aber ich weiß, was mit mir passiert ist. Ich weiß, was ich erlebt habe. Und ich kann über das Thema reden, weil ich selber ein Betroffener bin. Weil ich selber mit Vergebung und Unvergebenheit zu tun habe. Ich habe lange Zeit in einer Situation gesteckt, die ich keinem wünsche. Eine Situation, die mich gefordert hat, eine Situation, die in mir viele Reaktionen hervorgerufen hat, vor allem Hass, Verachtung und Rachegedanken. Und das Letzte, an was ich gedacht hätte, ist Vergebung. Das wäre das Allerletzte. Ich habe mir überlegt, die Gedanken, die mir eingefallen sind, ist: Wie kann man mit der Situation klarkommen? Wie kann ich dem anderen das heimzahlen, was er mir angetan hat? Und ich bin da recht gut drin. Also da muss ich mich nicht groß anstrengen. Diese Gedanken, die kommen einfach so. Ich musste übrigens auch keinem Kind beibringen zu lügen. Das lernt es von ganz alleine. Und solche Dinge lernen wir von ganz alleine. Das ist eine natürliche, menschliche Reaktion, in eine Haltung zu gehen. Dir zahle ich es heim. Und das kann auch dahin gehen, wenn du merkst, du kannst dem anderen das nicht heimzahlen, dass du den anderen ignorierst, ausblendest und komplett aus deinem Leben tilgst, komplett quasi rausnimmst, damit Ruhe einkehrt. Und dann kam der Tag, an dem ich in den Gottesdienst ging, ein Tag wie heute, und der Prediger vorne hat nichts Besseres zu tun, als darüber zu predigen: Vergib deinen Mitmenschen. Die Predigt hat zu mir gesprochen und mir letztlich gesagt: Michael, du sollst vergeben. Und diese Botschaft hat mich sofort erreicht. Ich war hellwach in diesem Gottesdienst. Ich war wütend auf diesen Prediger. Wütend. Ich bin wütend nach Hause gegangen und habe gesagt: Was fällt dem ein, mir so etwas zu sagen, so etwas von mir zu verlangen, dass ich vergeben soll? Der weiß überhaupt nichts. Der Mann ist dumm, der hat keine Ahnung. Ich habe mich geärgert über die Predigt. Hast du dich auch schon mal über eine Predigt geärgert? Das ist oft ein gutes Zeichen. Dann ist Gott am Werk. Das ist oft ein gutes Zeichen, wenn du dich ärgerst über Dinge, die im Gottesdienst gesagt werden. Da ist vielleicht etwas aufgedeckt worden. Und meine große Frage war: Du bist ja lustig, was kann ich denn jetzt tun? Was ist jetzt der nächste Schritt für mich? Alles in mir schreit Rache und Gerechtigkeit. Die Situation geht weiter. Jeder Tag ist so schlimm wie der andere. Und es gab keine Zeit in meinem Leben, wo ich so viel geweint habe und verzweifelt war wie in dieser Zeit. Ich war oft so verzweifelt, dass ich gedacht habe, es hat doch gar keinen Sinn mehr, weiterzuleben. Vielleicht wäre es besser, ich wäre gar nicht mehr auf dieser Welt. Die Umstände und die Gefühle, die helfen überhaupt nicht zur Vergebung. Gar nicht. Also ich hätte mich jetzt hinsetzen können und warten können, bis gute Gefühle kommen. Und wahrscheinlich sitze ich heute noch dort und warte auf die guten Gefühle. Alle Umstände und alles, was so um mich herum war, hat mir gesagt: Das ist Schwachsinn, du kannst das nicht. Und ich habe eins gemerkt: Dass ich ein Gefangener bin meiner Gedanken, meiner Gefühle, meiner Umstände. Ein Gefangener von Unvergebenheit, ein Gefangener von Groll und Bitterkeit und Hass. Ein Gefangener von Unversöhnlichkeit und dem Unvermögen daran, etwas bei mir zu ändern. Diese Predigt hat so viel aufgedeckt in mir. Ich war da und ich wusste, im Grunde kann ich nichts tun. Und ich darf dir eins sagen: Unvergebenheit, Bitterkeit und Rachsucht werden alles zerstören. Alles, was du hast, alles in deinem Umfeld. Die Bibel sagt, das ist so eine bittere Wurzel, die in uns ist und die dich und andere vergiftet. Und du merkst auch hier in dieser Kirche, du merkst in deiner Familie, wer bitter ist. Das kannst du gar nicht verheimlichen, weil das ist so eine Wurzel, und diese Wurzel zieht dieses Gift der Bitterkeit und bringt es an das Äußere. Und deshalb möchte ich über Vergebung sprechen. Und ich möchte sagen, dass Vergebung Freiheit bedeutet. Ich habe diesen Bibeltext nicht einfach so ausgewählt, sondern ich möchte mit diesem Bibeltext einige Dinge klar machen, was Vergebung wirklich bedeutet. Vergebung bedeutet, den anderen in Freiheit zu erlassen, ohne noch etwas von dem anderen zu fordern. Das ist Vergebung. Den anderen in Freiheit zu lassen, ohne etwas zu fordern. Und dabei beginnt alles mit mir. Die gute Nachricht ist, zum Vergeben brauchst du nur dich. Du brauchst nur Gott und dich. Du brauchst nicht die anderen Menschen. Du brauchst nicht die Täter und die Leute, die dir was angetan haben. Du brauchst nur dich und sonst niemand. Jesus hat es uns vorgemacht. Jesus ist schon am Kreuz gestorben, als ich noch gar nichts von ihm wusste, noch nichts von ihm wissen wollte. Und er hat mir schon vergeben. Er hat darauf gewartet, dass ich mich eines Tages entscheide, auf dieses Vergebungsangebot einzugehen. Das hat Gott getan. Für dich, für mich, für uns alle. Er ist uns diesen Weg schon vorausgegangen. Und er brauchte meine Entscheidung nicht dazu, um mir zu vergeben. Und wenn wir jetzt durch dieses Gleichnis einmal gehen, was Jesus uns bringt, und Jesus ist so schlau, Jesus ist so weise, Jesus hat die Dinge nicht einfach so erzählt, er hat da nicht so vor sich hingeplappert und irgendwelchen theologischen Sermon von sich gegeben, sondern er hat ganz praktische Lebenshilfe gegeben, ein Bild, was so deutlich und so klar ist, was auch Menschen damals verstanden haben, und deswegen versuche ich es mal ein bisschen in unsere Zeit zu transportieren. Denn dieser Text zeigt uns ja zwei Arten von Schuld, mit der wir zu tun haben. Es beginnt mit unserer großen Schuld Gott gegenüber. Der Mann, der eine unüberschaubare Summe schuldig war dem König. Und es ging ihm an den Kragen. Und der König sagte, ich will mein Geld zurück. Und was hat derjenige gesagt? Ich will dir doch alles bezahlen. Gib mir noch etwas Zeit. Und das ist genau unsere Bemühung, das zu tun. Wir wollen Gott gegenüber alles bezahlen. Wir wollen uns anstrengen, um das Unmögliche möglich zu machen, nämlich eine Summe zu bezahlen, die wir niemals in unserem Leben bezahlen können. Es ist ein Milliardenbetrag. Ich werde da gleich darauf eingehen. Es ist ein Milliardenbetrag, der hier, dem er schuldig ist, und niemand von uns kann einen Milliardenbetrag tilgen in dieser Größe. Auch kein Milliardär dieser Erde würde das bezahlen können. Und wenn ich mich noch mehr anstrenge, wenn ich noch mehr leiste, noch ein paar Tage habe, dann kann ich meine Schuld bezahlen. Und dann wird Gott irgendwann mit mir zufrieden sein. Das ist Religion. Das ist das Bemühen, das Unmögliche möglich zu machen. Und das ist der größte Trugschluss, dem jeder Mensch aufsitzen kann, dass wir unsere Schuld Gott gegenüber bezahlen könnten. Niemand kann uns selber, oder wir können uns selber niemals aus dieser Misere retten. Wir brauchen einen Retter, der für uns die Schuld bezahlt. Ich möchte das nochmal wiederholen. Wir brauchen einen Retter, der unsere Schuld bezahlt. Alles andere geht nicht. Es geht hier nicht um Geldschulden, die wir Gott gegenüber haben, sondern eine Lebensschuld, Übertretungen, die wir getan haben. Und kein Mensch ist in der Lage, das Gesetz Gottes letztlich zu halten. Und deswegen hat Gott uns den Erlöser geschickt, seinen einzigen Sohn Jesus, der die ganze Schuld bezahlt hat, dort an diesem Kreuz, und hat sein Blut gegeben, sein Leben gegeben. Er hat sich hingegeben für uns. Ohne Jesus, das möchte ich dir an dieser Stelle mal sagen, und auch wenn du online dabei bist, ohne Jesus bist du in einer auswegslosen Situation, deine Schuld Gott gegenüber zu begleichen. Das Zweite, was wir sehen, ist die Schuld unseren Mitmenschen gegenüber. Oder die Schuld, die unsere Mitmenschen uns gegenüber haben. Der eine hatte eine Schuld von 100 Denaren. Ich habe das mal gegenübergestellt. Der eine hatte eine Schuld von 1000 Talenten und der andere 100 Denare. 100 Denare zu 1000 Talenten ist ungefähr so wie 1 Euro zu 1 Million. Also wir haben ja einen Unterschied von 1 Millionstel. Der 100 Denare schuldig war, hatte 1 Millionstel der Schuld, die der andere hatte. Jetzt können wir ja sagen, oh, 1 Euro, das ist ja nicht so viel. Wieso hat er nicht einfach dem die Schuld erlassen? Ja, der hat 1 Million und Der andere 1 Euro, wo ist das Problem? Das Problem ist, es waren ja nicht 1 Euro, es waren 100 Denare, also nicht 1 Denar, sondern 100 Denare. Und 100 Denare sind ungefähr 1/3 eines Jahresgehaltes, denn 1 Denar ist der Lohn, den du für einen Tag Arbeit bekommst. 100 Tage Arbeit, ich habe jetzt einfach mal grob gerechnet, 1/3 eines Jahresgehalts. Das ist also nicht eine Lappalie gewesen. Das war schon richtig Geld. Und ich glaube, wenn es um so viel Geld geht, da können wir schon unbarmherzig werden. Und dann hat der Schuldner den anderen einfach ins Gefängnis werfen lassen und hat gesagt, diese 100 Denare wirst du mir bezahlen. Das war die damalige Art, wie man Schuld eintrieb, indem man die Leute eingesperrt hat, indem man alles verkauft hat, was sie hatten, bis die Schuld bezahlt war. Aber du musst doch frei sein, um deine Schuld bezahlen zu können. Sonst müssen ja andere für dich arbeiten. Im Gefängnis kannst du doch kein Geld erwirtschaften. Und hier sehen wir schon, dass das Problem, wenn wir auf der Schuld des anderen bestehen, werfen wir denjenigen ins Gefängnis. Und der andere wird niemals in der Lage sein, daraus frei zu kommen. Frei sein geht nur, wenn er von uns freigelassen wird. Und das macht Vergebung. Vergebung sorgt dafür, dass wir den anderen freilassen. Die Schuld des anderen gehen wir mal davon aus, dass wir ungefähr 35.000 Euro als durchschnittliches Jahresgehalt eines deutschen Arbeitnehmers haben. Das ist eine Statistik, die habe ich aus dem Internet rausgesucht. Und wenn wir 1/3 davon nehmen, wer ist gut in Mathe, der weiß ungefähr, wie viel das ist. Also es ist nicht schlimm, wenn man gut in Mathe ist. Das sind ungefähr 11.666 Euro und 66 Cent. Der andere hat 1 Million mal mehr Schulden. Das sind 11 Milliarden, 666 Millionen, 660.000 Euro. Und darum geht es in diesem Gleichnis, was Jesus gegeben hat. Wenn wir das mal in unsere heutige Zeit tun, dann sagen wir ja, 11.666 Euro ist kein Pappenstiel. Also für die meisten von uns wird das kein Pappenstiel sein. Das andere ist einfach so weit weg. Da brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, das jemals bezahlen zu können. Also unsere Schuld Gott gegenüber, brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, dass du sie jemals bezahlen könntest. Du brauchst jemanden, der deine 11.666.660.000 erlässt, der sie für dich bezahlt. Und das war Jesus. Aber jetzt kommt es auf uns an. Es geht darum, unsere oder die Schuld, die der andere uns gegenüber hat, zu erlassen. Gottes Haltung wird hier sichtbar und unsere Haltung. Wir pochen auf unser Recht, bis der letzte Cent bezahlt ist. Auch die 66 Cent, die hinter dem Komma stehen, die wirst du mir bezahlen. Und noch Zinsen dazu, dafür, dass du mir so viel angetan hast. Vergeben ist kein Zeichen der Schwäche. Wer 11.666 Euro erlässt, ist kein Schwächling. Das ist jemand, der Größe hat, der Stärke hat, jemand, der weiß, worum es geht. Und du tust auch nicht so, als wäre das alles nicht so schlimm. Das, was dir angetan wurde, das ist schlimm. Und es ist keine leichte Entscheidung und wir brauchen oft einen Prozess. Am Anfang wollen wir auch die 66 Cent hinter dem Komma. Und dann irgendwann erlässt du vielleicht die 66 Cent und sagst, gut, runden wir mal ab auf 11.666. Und dann irgendwann mal nimmst du die 6 Euro weg hinten. Und ein Vergebungsprozess beginnt damit, dass du die Schuld, die der andere bei dir hat, Euro für Euro runtersetzt, bis es bei 0 ist. Und wenn du bei 0 bist, dann ist die Vergebung erst da. Sie beginnt nicht mit der Entscheidung, sondern wenn die Schuld des anderen wirklich bei 0 ist und er frei ist. Verstehst du das Prinzip? Keiner von uns macht das mal eben so. Und das ist auch nichts, wo du von heute sagst, ja, 11.000, ich schreibe die mal ab, ist ja gar kein Problem, es war ja gar nicht so schlimm. Sondern das ist vielleicht Tag für Tag Und wie ist das mit dir und mir? In welcher Situation bist du? Vielleicht kommst du über Geschehnisse in deinem Leben nicht hinweg und du sagst, es ist noch mehr als 11.000, das ist 100.000, das ist 1 Million, was mir angetan wurde. Da sind unerwünschte Bilder an deiner Wand, da sind Einbrecher in deine Gedankenwelt, die ständig an dem Tisch deiner Gedanken sitzen, obwohl du sie gar nicht da haben willst. Ungebetene Gäste, die neben dir im Bett liegen, Gedanken, Hassgefühle gegen jemanden, der dir was angetan hat. Und vielleicht hast du schon lange gebetet und sagst, Gott, warum? Du warst doch da. Warum hast du mir in dieser Situation nicht geholfen? Warum hast du das zugelassen? Warum ist all das mir angetan worden? Und du merkst, da ist etwas, was nicht weggeht. Jetzt kannst du deinen Staubsauger nehmen und immer wieder drüber fahren, aber der Fleck wird bleiben. Und manche Flecken sind sogar so, die werden größer, wenn wir dran rumwischen und wenn wir dran rumhantieren. Trotz aller modernen Geräte, die uns versprechen, eine Grundreinigung, eine Komplettreinigung zu machen, gibt es Dinge, die einfach nicht weggehen. Manche Wunden heilen nicht von alleine. Und die Wunden der Verletzungen, die in dir drin sind, sind mit Gift infiziert und sie heilen nicht alleine. Sie eitern und wenn jemand darauf drückt, tut es dir weh. Das merkst du ganz genau. Wenn du die Schuld erlassen hast, wenn du auf Null bist, wenn die Wunde zugeheilt ist, wenn der Balsam und die Heilkraft der Vergebung an dir gewirkt hat, dann kann jemand wieder drauf drücken. Aber bis dahin bist du verletzt, bis dahin merkst du, ich brauche Hilfe. Und Heilung kommt nur dann, wenn wir das mächtige Wort Gottes und der Heilige Geist, wenn der in unser Leben kommt und Gott aus uns Menschen, die nicht in der Lage sind zu vergeben, Menschen macht, die sagen, im Namen von Jesus Christus kann ich Vergebung aussprechen. Der Heilige Geist wird das tun. Das Wort Gottes wird das tun. Er wird Vergebungsbereitschaft in uns wirken. Wir glauben an einen Gott, dem du begegnen kannst. Ich glaube daran, dass du Jesus begegnest und diese Begegnung dich total verändert. Eine Begegnung mit Jesus ist lebensverändernd. Das Blut von Jesus hat unsere 11 Milliarden und ich weiß nicht was weggewaschen. Und es ist auch in der Lage, dir zu helfen und dir die Kraft zu geben, die 11.000 zu erlassen. Wie können wir das vergeben, was nicht zu vergeben ist? Meine Gefühle haben in mir geschrien. Ich habe aber an diesem Abend eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich dafür entschieden, den Weg der Vergebung zu gehen. Ich wusste, dass ich gemeint bin. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie das geht. Hilf du mir. Hilf mir. Und der Prediger hat auch einen Tipp gegeben. Und er hat gesagt, wie wäre es, wenn du jeden Tag für denjenigen betest, der dir etwas angetan hast und ihn segnest. Und das ist das, was Jesus sagt. Betet für die, die euch verfolgen. Segnet die, die euch verfluchen und die euch Schlechtes antun. Liebe deine Feinde. Ja, dann legen wir mal los. Dann gehe ich ins Gebet und dann, was wünschen wir demjenigen? Herr, strafe du ihn. Ich will die Strafe nicht, mach du es. Schicke die Pest, schicke, weiß ich nicht, irgendwelche Pickel an den Ohren oder was auch immer. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, Segen auszusprechen. Segen heißt, dass ich über den anderen Gutes ausspreche. Liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen. Bete für denjenigen, der dir Schlimmes angetan hat. Wenn dich jemand verletzt hat, dann bete für ihn. Wenn dich jemand missbraucht hat, dann bete für ihn. Wenn jemand denjenigen, die du liebst, Gewalt antut, dann bete für ihn. Wenn dich jemand betrogen hat, dann bete für den. Wenn dich jemand bestohlen hat, dann bete für die Person. Wenn dich jemand verlassen hat, wenn dich jemand hintergangen hat, dann bete für die Person. Wenn jemand Lügen über dich verbreitet, dann bete. Bete für die Person, die dir Gewalt antut oder was auch immer tut. Bete für die Person. Warum fordert Jesus das von uns? Denn das Gebet wird erstmal unsere Haltung ausdrücken. Und aus unserer Haltung heraus werden wir die richtigen Taten tun. Immer. Du kannst nicht einfach gute Taten tun, du brauchst eine Haltung. Zuerst muss mein Herz verändert werden, bevor sich mein Äußeres verändert. Und am Anfang war das bei mir sehr mechanisch. Ich habe sehr mechanisch gebetet. Da war kein Gefühl, da war keine Empathie, da war nichts, was irgendwie gesagt hätte, oh toll, das war vielleicht am Anfang ganz schnell. Herr, segne ihn. Segne sie. Und du wirst nie eine Entscheidung treffen dafür, wenn du auf deine Gefühle wartest. Aber deine Gefühle werden irgendwann deinen Entscheidungen folgen. Und nach einem Dreivierteljahr, es hat sich nichts geändert, Situation immer noch dieselbe, merke ich so in meinem Gebet, es sind nicht mehr 2 Sekunden, es waren vielleicht schon 10 Minuten oder 20 Minuten. Und das war ein Gebet, was von Herzen sein konnte. Ein Gebet, was von Herzen dem anderen Gutes tun konnte. Gute Gefühle sind die Folge von guten Entscheidungen. Und wenn du heute eine Entscheidung triffst zu vergeben, dann ist das eine gute Entscheidung. Und du wirst gute Gefühle haben, auch wenn sie jetzt noch nicht da sind. Andreas, wenn du willst, kannst du schon nach vorne kommen. Ich habe diesen Tipp des Predigers befolgt, obwohl ich den so gehasst habe am Anfang, obwohl ich den so wütend auf den war, habe ich das getan, was er gesagt hat. Bete für die Person. Mein Hass ging weg, es kam Mitleid in mein Leben und ich fing an, von Herzen Gutes zu wünschen. Und es hat noch lange gedauert, bis die Situation sich wirklich verändert hat. Aber ich war frei. Ich musste nicht mehr hassen, ich konnte lieben. Unser Auftrag ist es nicht, den anderen zu ändern, der das Böse tut. Dein Auftrag ist es, zu vergeben. Dein Auftrag ist es, für den anderen zu beten. Bete für deine Feinde. Und das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, ist: Vergib, wie dir vergeben wurde. Und Jesus macht es uns vor, wie er vergibt. Er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In der ersten Predigt zu dieser Reihe habe ich darüber gesprochen, was es Jesus gekostet hat, dieses Opfer zu bringen, was man ihm angetan hat. Unmenschliches. Und er ist dort am Kreuz und wird noch verspottet in den letzten Stunden seines Lebens von Verbrechern, die es wirklich verdient haben, dort an diesem Kreuz zu hängen. Und er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat uns von dieser Schuld befreit. Und wenn wir vergeben, wie Jesus vergeben hat, uns vergeben hat, dann machen wir es richtig. Jesus macht es uns vor. Dann werden wir Teilhaber dieses Stroms der Gnade. Wir werden Teilhaber von all diesen Segnungen, die Gott im Himmel hat. Jesus hat uns freigelassen. Er hat dich aus dem Kerker rausgelassen, aus dem Kerker der Sünde, indem er deine Schuld vergeben hat. Er hat das Strafurteil vollständig bezahlt und da steht schuldlos. Auf deinem Konto war eine Null. Du musst nicht erst noch dein ganzes Leben arbeiten, sondern wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ohne Verdienst gerettet und ohne Verdienst schuldlos. Das ist so wichtig, das ist so gut, das zu verstehen. Und jetzt geht es darum, das mit dem anderen genauso zu tun. Jesus sagt: Seid meine Nachfolger, erlasse auch du dem anderen die Schuld. Sperr ihn nicht ein in das Gefängnis deines Hasses, deiner Gefühle, deiner Gedanken, sondern lass ihn frei. Du bist dazu berufen, zu segnen, du bist dazu berufen, zu vergeben, du bist dazu berufen, Menschen freizulassen. Jesus sagt: Ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Und wenn der Geist Gottes in dir ist, kannst du Gefangene freilassen, auch die Gefangenen, die du gefangen hältst. Ist das gut? Ist das eine gute Botschaft? Das ist die Botschaft, die Jesus heute für uns hat. Wie können wir eine Gemeinde werden, in der grenzenlose Vergebung ist. Es beginnt mit jedem Einzelnen. Es beginnt mit mir, mit dir, mit jedem von uns. Vergebung ist etwas, was uns heilt, was uns befreit. Das ist der Schmierstoff für unsere Beziehungen, für unsere Ehen, für unsere Gemeinde, für unsere Arbeitsstelle. Und du fängst an, die ganze Schuld des anderen erstmal abzutragen. Das ist so, als wenn dein ganzer Keller voll ist mit irgendwelchem Mist. Und du fängst an, den leer zu räumen, bis er leer ist. Und alles beginnt mit vielleicht einem Gebet, mit einer Entscheidung, die du heute treffen kannst. Treffen kannst, auch wenn du zu Hause bist, aber die du treffen solltest. Und ich fordere dich heraus, ich ermutige dich, diesen Schritt zu gehen. Willst du Vergebung aussprechen? Und ich will einfach für uns beten heute. Ich möchte nicht, dass jemand sich jetzt melden muss oder so, weil ich weiß, das ist einfach unangenehm. Aber ich weiß, dass es viele von uns betrifft, wahrscheinlich jeden hier in diesem Raum. Und dass du auch jemanden hast, bei dem du sagst, ich kann nicht. Ich kann nicht vergeben. Das ist zu viel. Auch nach dieser Predigt ist es immer noch zu viel. Gott will dir helfen. Und wenn du sagst, Herr, hilf mir, dann schließ dich diesem Gebet an. Dann nimm dieses Gebet als dein Gebet. Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast als ein Sühneopfer für meine Schuld, für die Schuld jedes Menschen. Und Jesus, ich danke dir, dass du unsere Schuld vergeben hast. Und du bist gekommen, um uns die Kraft zu geben durch deinen Geist, dass auch wir diese Kraft haben, Menschen zu vergeben. Menschen ihre Schuld zu erlassen, Menschen freizusetzen von ihren von dem Kerker, in dem wir sie gesperrt haben. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der gerade jetzt in seinem Inneren ruft, der verletzt ist, der innerlich kaputt ist, der heil werden muss, dass heute an diesem Tag deine Stimme ausreicht, um eine Entscheidung zu treffen, die unwiderruflich ist, eine Entscheidung, die weitergeht, auch wenn es Tiefschläge gibt, aber dass viele, viele an dieser Entscheidung festhalten und anfangen, einen Prozess der Vergebung zu starten. Darum bitte ich dich. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich brauche diese Vergebung, ich selber habe keine Vergebung und deswegen kann ich auch nicht vergeben, dann kannst du heute einfach hier bleiben nach dem Gottesdienst. Und ich will gerne mit dir beten. Ich will gerne mir Zeit nehmen, auch zuzuhören, was dich bewegt. Und wir wollen gemeinsam vor den Thron Gottes kommen. Und Jesus wird dich berühren. Jesus wird dir zeigen, dass er für dich bezahlt hat. Und du darfst ein Leben führen, wo du frei bist und mit deiner Lebensschuld nicht mehr rumlaufen musst. In Jesu Namen. Amen.